Okay, Jesus, danke für alle Leute, die hier sind. Ich bitte dich um Gnade, dass du die Herzen öffnest, soweit es möglich ist und soweit die Leute es zulassen und auch wollen. Und du bist sehr sanft, Jesus, und du zwingst uns nicht gegen unseren Willen. Du ziehst uns mit deiner Liebe und hoffst, dass wir merken, dass es bei dir richtig gut ist und dass es was Gutes ist, was du von uns willst. Aber du wirst uns niemals deinen Willen aufzwingen, Jesus. Und einige Leute werden sich vielleicht später irgendwann mal wünschen, dass du das getan hättest, aber du wirst es nicht tun. Und wenn wir irgendwann mal vor dir stehen, dann werden wir erkennen, dass du dich ziemlich angestrengt hast, unser ganzes Leben lang uns zu gewinnen, unsere Zuneigung zu dir zu gewinnen. Und ich hoffe doch sehr, Jesus, dass du heute damit Erfolg hast und dass es heute hier Leute gibt, die sich in dich verlieben und wo ihre Zuneigung zu dir ganz neu angefacht wird. Jesus, danke, dass du uns von allen Seiten umgibst. Wir wollen das so machen wie Mose. Wir wollen so tun, als ob wir dich sehen. Er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn, steht geschrieben über Mose. Und wir wollen das genauso machen. Wir wollen uns heute so an dich halten, als ob wir dich wirklich sehen. Wir wollen mal tatsächlich so tun, als ob du wirklich da bist. Und wir vertrauen auf dich, Jesus, dass du den Samen in die Herzen fallen lässt und wirkliche Veränderung schaffst. Amen. Okay. So, die heutige Predigt, vielleicht für die Hälfte der Leute nichts Neues. Ja? Ihr seid ja von mir gewohnt, dass ihr Sachen hört, die ihr noch so nicht gehört habt, aber für die meisten wird das schon bekannt sein. Das stört mich nicht im geringsten. Ich glaube, selbst die, die es kennen, haben es wahrscheinlich nicht verstanden. Und wenn ihr es versteht, wird es euer Leben, wenn Gott es euch erklärt oder wenn Gott es euch irgendwie zeigt und das tatsächlich in euren Alltag, in euren, die Bibel nennt das den Wandel. Überall, wo in der Bibel Wandel steht, könnt ihr Alltagsleben einsetzen. So, ja. Also euer ganz normales, stinknormales Leben. Wenn Gott euch das wirklich zeigt, dann wird das euren Alltag beeinflussen. Mich hat's von den Socken gehauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Als Gott damals einen Propheten in die Uni Bielefeld schickte mit dieser Botschaft. Und ich sage euch gleich so ganz kurz in einem Bibelvers den Sinn eures Lebens, warum ihr existiert. Falls ihr euch jemals gefragt habt, was der Sinn eures Lebens ist. Ich werde euch auch den Sinn der Gemeinde erklären in einem Vers, falls ihr euch jemals gefragt habt, warum hat Gott sich sowas für Gemeinde ausgedacht, so, ne? Wo Leute zusammenkommen, sich 2 oder 3 Stunden lang, bei uns manchmal sogar 4 Stunden lang langweilen und sich vielleicht auch noch zanken über komische Fragen über Jesus. Warum hat Gott sich sowas ausgedacht? Ich meine, Gott hat sich das nicht ausgedacht, dass sie sich zanken, das ist unser Problem, ist nicht sein Problem, aber so ist es ja oft. Ja, und wofür, was will Gott mit der Gemeinde bezwecken? Das sind ziemlich fundamentale Fragen und ich erdreiste mich, euch zu sagen, dass ich gleich euch die Antwort darauf gebe. So, ne? Auf all diese schwerwiegenden Fragen, wo andere tausende Jahre lang drüber brüten. Ich habe nicht tausende Jahre drüber gebrütet. Ich wollte die Antwort auf diese Fragen gar nicht wissen. Ja, aber Jesus hat mich von den Socken gehauen damals. Und das hat wirklich mein Leben umgekrempelt. Ich weiß, Paul ist definitiv Zeuge davon. Kann sich noch an den Tag erinnern, ne? Ja. Ein paar andere vielleicht auch. Und das ist eins der Fundamente, auf die diese Gemeinde gebaut ist, diese Versammlung hier. Ja. Deswegen ist das wichtig, dass ihr das wisst. Das ist Epheser 3. Moment mal, ich muss gucken, vielleicht nehmen wir ein paar Verse als Einleitung. Ja. Wir gehen erstmal nach 1. Korinther, glaube ich. Ich habe meine Bibel, die liegt in der AWO, gut eingeschlossen da. Ich habe hier eine Bibel, wo nichts unterstrichen ist und wo ich wahrscheinlich sehr lange blättern muss, bis ich die Verse alle finde. So tragt mir das nicht nach. Ja, wir nehmen 1. Korinther 1. Ab Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Torheit heißt Dummheit. Für alle die unter 15 sind und diese alte Sprache nicht kennen. Ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen. Und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen, wegschmeißen. Also all das, wo die Leute jahrelang drüber brüten und vielleicht irgendwie ihr Gehirn anstrengen. Gott sagt so, das juckt mich alles nicht und das beeindruckt mich in keinster Weise. Und dann sagt Paulus weiter, wo ist der Kluge, wo ist der Schriftgelehrte, wo ist der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit, zur Dummheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit oder durch die Dummheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Das ist schon ziemlich krass. Gott, Paulus sagt, durch so ein paar Worte, die hier gesprochen werden, kann Gott tatsächlich Leben verändern. Ja? Es sind nicht nur die Worte, aber die Torheit der Verkündigung. So, ich verkündige jetzt hier was. Und das, was ich hier sagen werde, das werden wahrscheinlich viele Leute nicht für besonders klug halten. Ja? Aber Gott gefällt es dadurch, Leute zu erretten. Und dann lesen wir weiter. 25. Denn das Törichte Gottes, das Dumme Gottes ist klüger als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Also schaut euch doch mal selbst an, sagt Paulus zu den Korinthern. Stellt euch vor, Paulus schreibt das zu euch und ich finde, das passt auf unsere Gemeinde. Schaut euch doch mal selbst an, da sind nicht viele Kluge nach dem Fleisch. Also nicht viele, die, wo das Gehirn jetzt so super funktioniert. Das ist kein Lob, was Paulus hier sagt. Da sind nicht viele Kluge, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt. Schaut euch doch mal an, das Dumme hat Gott erwählt. Das mussten die Korinther erstmal schlucken. Müsst ihr auch erstmal schlucken. Ja. Wir brauchen diese Verse gleich. Das ist die Einleitung. Das ist so, ja, das brauchen wir gleich. Also haltet das im Hinterkopf. Und Gott erwählt das Dumme, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und er erwählt das Schwache der Welt, hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Und warum erwählt Gott das Dumme, das Schwache und das, was nichts ist? Das, was in den Augen eines normalen Menschen unbedeutend ist, warum tut Gott sowas? Vers 29, damit sich vor ihm kein Mensch, kein Fleisch rühme, damit keiner irgendwie vor Gott angeben kann, oh Gott, guck mal, ich habe so viel die Bibel gelesen. Ne? Oder damit ihr nicht auf der Straße rumläuft, darauf Zeugnis gebt und sagt, boah, ich habe so viel gebetet und da haben sich so viele Leute bekehrt. Nicht, weil ihr gebetet habt. Weil Gott euch ausgewählt hat und weil ihr vielleicht dumm und schwach genug wart. Ja? Nicht, weil ihr so heilig und weil ihr so hingegeben wart. Damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Und jetzt gehen wir zu Epheser. Jetzt kriegen wir die Antwort auf all die Fragen. Warum existiert ihr? Warum gibt es die Gemeinde? Und Paulus sagt da in Vers 9, am Ende, da sagt er, dass Gott alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Das ist so die letzte Zeile, letzte zwei Zeilen von Vers 9. Da sagt Paulus, Gott hat alles erschaffen durch Jesus Christus. Ja, im Hebräerbrief lesen wir, durch Glauben erkennen wir, dass Gott die Welt durch sein Wort geschaffen hat. Das ist genau das Gleiche. So, Jesus Christus war bei der Schöpfung da und ziemlich aktiv. Und dann sagt er, fängt er in Vers 10 an, damit. Das heißt, das ist ein Kausalsatz, er gibt jetzt einen Grund an. Ja? So, warum hat Gott durch Jesus alles erschaffen? Weil, oder damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige, vielfältige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. So, Gott hat alles geschaffen, damit es irgendwann mal eine Gemeinde gibt, eine Gruppe von Menschen gibt, die die mannigfaltige, die vielfältige Weisheit Gottes demonstriert. Aber nicht den Menschen, sondern den Dämonen und den Fürsten und Mächten in der Himmelswelt. Aha. So, das muss man auch erstmal schlucken. So, Gott hat alles, was ihr seht, alles, was existiert, ja, hat Gott geschaffen, da eine Gemeinde reingestellt, sich eine Gemeinde auserwählt, erst ein Volk, ein natürliches Volk, dann ein geistliches Volk erkauft. Und wenn ihr wiedergeboren seid, gehört ihr dazu, ob ihr wollt oder nicht, egal in welche Kirche ihr geht, könnt euch das nicht aussuchen, ihr gehört dazu. Und ihr sollt den Mächten und Gewalten in der Himmelswelt, den Engeln und den Dämonen und den gefallenen Engeln, ihr sollt denen was zeigen. Also, das steht da. Ne? Könnt ihr euch, wenn ihr mir das nicht glaubt, lest es nochmal. Ihr könnt auch alle über deutsche Übersetzungen durchgehen, die habe ich alle gelesen. Da steht überall das Gleiche. In der englischen steht auch das Gleiche. Ja. So, ihr lebt hier nicht in erster Linie, um den Menschen irgendwie zu sagen, dass sie in die Hölle kommen oder in den Himmel kommen können oder so. Ihr lebt hier, um irgendwelchen unsichtbaren Wesen etwas zu demonstrieren. Mhm. Das ist schon mal ein ganz anderer Fokus. Wenn man das weiß, dann läuft man nicht rum und denkt so, oh nee, ja, ich muss doch Traktate verteilen heute. Ich muss doch diese armen Menschen erretten. Die Menschen sind nicht arm, die meisten sind dreckige Sünder. Die wissen es nicht. Ja. Und dass sie errettet werden, das gehört dazu. Ja, aber das ist nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund, warum Gott alles geschaffen hat durch Jesus Christus, ist, damit ihr irgendwelchen obskuren, unsichtbaren Mächten etwas demonstriert. Und was? Die vielfältige Weisheit Gottes. So, was ist die vielfältige Weisheit Gottes? Das haben wir gerade in der Einleitung gelesen, in 1. Korinther. Das Wort vom Kreuz, das ist eine Torheit. Ja, und wir haben gerade gelesen, Vers 25, 26, die Weisheit Gottes ist, dass Gott das Schwache erwählt und mit dem Schwachen das Starke fertig macht. So, wenn ihr immer noch diesen Drang in euch habt, besser zu werden, stärker zu werden, euch zu verbessern, wenn ihr euch so schlecht fühlt jedes Mal, wenn ihr einen Fehler macht oder wenn ihr in euren Schwachheiten, die euch wahrscheinlich ziemlich gut bekannt sind, je nachdem, wie sehr ihr euch selbst belügt, ja, wie fühlt ihr euch in euren Schwachheiten, in den Bereichen, wo klar ist, dass ihr wahrscheinlich versagen werdet? Ja? Und dann hat man so, oh Mann, wäre ich doch überall super, würden mir einige Peinlichkeiten ersparen. Ja, aber wenn ihr dieses Denken habt, wovon ich ausgehe, dass die meisten dieses Denken haben, dann habt ihr diese Offenbarung nicht verstanden. Und ihr seid keine Demonstration für die Weisheit Gottes. Weil die Weisheit Gottes erfreut sich an Schwachheit. Das sagt Paulus auch im 2. Korintherbrief, dass das seine größte Offenbarung ist. Dass Gottes Kraft in Schwachheit vollkommen wird, in unvollkommenen Gefäßen. In schwachen Gefäßen und nicht in starken Supermännern, die alles können. Und die für alles eine Antwort haben. Ja. So, wenn ihr euch unkomfortabel in euren Schwachheiten fühlt und wenn ihr nicht diesen Glauben habt, dass in euren Schwachheiten Jesus wirklich bei euch ist, dann fehlt, wenn das bei uns der Fall ist, dann fehlt uns diese Offenbarung. Wir können im Verstand wissen, ja, Gott hat das Schwache erwählt, aber wie ist das wirklich in unserem Leben? Wie ist das wirklich? Ja? Können wir damit leben, dass wir nicht die Besten sind? Können wir damit leben, dass wir in bestimmten Bereichen so auf Gott angewiesen sind, dass wenn er nicht kommt, wir total versagen? Und mir fällt das sehr schwer. Ich mag das gar nicht. So, ich finde das ehrlich gesagt doof. Ich hätte lieber, dass Gott mich mit seinem Heiligen Geist irgendwie tauft und ausrüstet, sodass ich von heute an alles kann. Und am besten auch ihn nie wieder fragen muss. Ne? Hätten wir gerne, ich zumindest. Ja, aber das ist irgendwie gar nicht Gottes Charakter. Und das ist irgendwie gar nicht so, wofür Gott mich geschaffen hat. Ja. Paulus sagt, er hat uns geschaffen, damit wir irgendwelchen Wesen, die wir nicht sehen, die sind in den himmlischen Regionen, in der unsichtbaren Welt, damit wir diesen Wesen etwas demonstrieren. Und zwar die Weisheit Gottes. Wir demonstrieren ihnen, dass Gott das Schwache erwählt, dass Gott das Dumme erwählt. Ich meine, wer von euch möchte dumm sein? Ich nicht. Und jeder, der es möchte, ist wahrscheinlich ein Lügner. Also jetzt menschlich gesprochen. Ja. Die meisten wollen das nicht. Ja. Und ich möchte euch das, was ich jetzt so kurz gesagt habe, ich möchte euch das an einem Beispiel erklären. Und zwei Beispielen. Hiob. In Hiob 1, da lesen wir, dass es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob, der war ein untadeliger und rechtschaffener Mann, der fürchtete Gott und mied das Böse. Okay. Aber es klingt schon mal ganz gut, ne? Also wenn man untadelig ist und rechtschaffen und Gottesfurcht hat und die Kraft hat, das Böse zu vermeiden, ne? Und dieser Mann, mit dem passiert etwas. Die Geschichte kennt ihr ja alle. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber Gott gibt ihm nie die Antwort. Und Gott hat die Antwort, ja. Und wir wissen die Antwort. Wir wissen, warum ihm das Leid passiert. Naja, gut, alle Menschen wissen es nicht. Es gibt 1000 Menschen, die zerbrechen sich den Kopf darüber, so, ne? Was ist das mit Hiob und so. Aber ihr kriegt gleich die Erklärung. Die ist ziemlich einfach. Und zwar in Vers 6. Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten und unter ihnen kam auch der Satan. Da sprach der Herr zum Satan, wo kommst du her? Und der Satan antwortet dem Herrn und sprach, vom Durchstreifen der Erde und vom Herwandeln darauf. Da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann. Okay, was hat Gott gerade gesagt? Gott hat gerade vor diesem unsichtbaren Wesen, Satan, Ankläger heißt das, hat Gott angegeben mit Hiob. Gott sagt, hast du den gesehen? So einen gibt es nicht nochmal. Und zwar auf der ganzen Erde. Gott hat gerade gesagt, das war der frommste, in seinen Augen beste Mensch, der auf dem ganzen Planeten gelebt hat. Das ist ein cooles Lob von Gott. Aber dieses Lob bringt Hiob in Schwierigkeiten. Ja. Da sprach der Herr zum Satan, und Satan antwortete dem Herrn, Vers 9, und sprach, ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Macht er doch alles nur, weil du ihn segnest? Das ist Vers 10. Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und seine Herden breiten sich im Land aus. Aber nimm doch mal deinen Segen weg und dann wirst du schon sehen. Das ist Vers 11. Strecke doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann nicht ins Angesicht absagen wird. Das ist interessant, dass der Teufel, der würde natürlich am liebsten gerne sofort, ohne mit Gott reden zu müssen, Hiob und alle anderen Menschen auf diesem Planeten auch umbringen und quälen und foltern. Aber er muss halt Gott um Erlaubnis fragen. Ja, das ist wichtig. Das heißt, Gott ist schuld. Weil Gott hätte ja auch sagen können, nee, du darfst sie nicht antasten. Aber Gott ist schuld. So. Alles, was euch passiert, hat letzten Endes Gott irgendwo auch zugelassen. Und ihr könnt euch entweder fragen, warum hat Gott das zugelassen? Oder ihr könnt anfangen, so wie der allererste Mensch Adam das gemacht hat, ihr könnt anfangen, die Schuld irgendwo anders zu suchen als bei euch selbst. Ja, vielleicht bei eurer Frau. ist Adam so das Erste eingefallen, ne? Vielleicht ist die Frau, die du mir gabst, Gott, die ist schuld. Aber wenn ihr anfangt, die Schuld nicht bei euch zu suchen, sondern bei den anderen Menschen, dann werdet ihr genau da landen. Dann werdet ihr letzten Endes genau da landen, das tun, was Adam getan hat. Ihr werdet Gott die Schuld geben. Die Frau, die du mir gabst. So, Gott, war ja deine Idee mit der Frau. Ne? Ja, wer nicht, du bist ja schuld. Und in gewisser Weise stimmt das. Gott war schuld, ja. Hätte ja die Frau nicht machen müssen oder so. Ne? Wenn wir anfangen, die Schuld für die Dinge, die uns zustoßen, und wenn wir wirklich wissen, Gott ist allmächtig und alles, was uns zustößt, hat Gott in irgendeiner Weise erlaubt, dass wir immer noch kein Gebäude haben, das erlaubt Gott ja auch. So, wenn wir anfangen, irgendwo anders die Schuld zu suchen, dann werden wir letzten Endes, wenn wir diesen Weg konsequent weitergehen, werden wir Gott die Schuld geben. Und wir werden mit Gott auf Kriegsfuß stehen. Ja. Aber Gott hat ein paar Spielregeln in diesem Buch. Und er wird diese Spielregeln nie brechen. Ja. Und wenn wir gemäß diesen Spielregeln sagen, Gott, ich möchte gerne Gericht oder ich möchte gerne irgendwie von dir einen auf den Deckel bekommen oder vom Teufel einen auf den Deckel bekommen, bitte. Ja. Okay, dann kriegen wir einen auf den Deckel. Dann lässt Gott das zu. Und 99% aller unserer Trübsale und Probleme, die wir haben, sind selbst verschuldet. Das Problem ist, wenn ich jetzt diese Botschaft predige, dass die meisten Leute denken, oh ja, ich bin auch so heilig wie Hiob und die Probleme, die ich jetzt habe, das ist bestimmt genauso, weil ich der beste und frömmste Mann auf der ganzen Welt bin und weil Gott mich prüfen will. Quatsch! Das trifft auf keinen hier zu. Glaube ich nicht. Also auf mich nicht. Ja, ich schließe gerne von mir auf andere. Also. Wirklich, meine Erfahrung hier, die ich in den letzten 5-6 Jahren gemacht habe, dass 90, 95, vielleicht 99% aller unserer Probleme, die wir haben als Christen, und wir sind eigentlich alle Babys, dass sie selbst verschuldet sind. Und wir sind jetzt nicht gerade die Typen, von denen Gott sagt, so, boah, guck mal, hast du den gesehen? Das sind die tollsten überhaupt. Das ist der heiligste und rechtschaffenste Mensch. Also jeder, der länger hier ist, weiß, dass wir das nicht sind. Oder er lebt in irgendeiner Fantasiewelt. Ja? Und alle Besucher, die vielleicht denken, dass hier solche Leute sind, nein, sind es nicht. Ja. Aber bei Hiob ist es anders. Bei Hiob ist tatsächlich Gott schuld. Und warum macht Gott sowas? Und Gott sagt es Hiob noch nicht mal. Gott sagt nicht, ja Hiob, weißt du, alle deine Probleme sind nur, weil ich mit dem Satan eine Wette laufen hatte. Das würde Hiob auch nicht so lustig finden, aber ja, das ist ja, was hier läuft. Satan sagt, wetten, der widersteht dir. Gott sagt, nein, macht er nicht. Macht er nicht. Satan, doch, lass mich's austesten. Gott sagt, okay, teste. Und dann geht das los, ne? Dann sterben seine ganzen Söhne und Töchter, sein ganzer Reichtum wird von Naturkatastrophen vernichtet. Und es wird immer schlimmer und immer schlimmer. Kapitel 2, Vers 1, es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten, unter ihnen kam auch der Satan, um sich vor den Herrn zu stellen. Da sprach der zum Satan, wo kommst du her? Und der Satan antwortet dem Herrn, vom Umherstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann. Und das sagt Gott, nachdem ja, der Satan ihn schon angetastet hat. So, Hiob ist immer noch der frommste und gottesfürchtigste Mann auf dem ganzen Planeten. Und Gott hat recht gehabt. Ja. Ein so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet und hält immer noch fest an seiner Tadellosigkeit, obwohl du mich gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verderben. Gott nimmt sogar die Schuld auf sich hier. Du hast mich gereizt, ihn zu verderben. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach, ja, und es ist interessant, wie Hiob darauf reagiert, am Ende auf Kapitel 1, nachdem dieses Unglück ihn trifft. Er sagt, nackt bin ich gekommen, nackt werde ich wieder hingehen, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Bei alledem, Vers 22, sündigte Hiob nicht und verhielt sich nicht ungebührlich gegen Gott. So, ja, wenn bei uns die Krisen kommen, dann geht das mit dem Sündigen ganz schnell. Und dann merken wir, okay, das, worin ich jetzt stecke, ist wahrscheinlich nicht, weil ich so fromm und heilig bin wie Hiob. Ja, kann man ganz schnell testen, ob man auch so wie Hiob ist oder nicht. Okay, und dann sagt Satan in 2 Vers 4, Haut für Haut, alles was der Mensch hat, gibt er hin für sein Leben. Und das ist sogar, das ist wahrscheinlich eine der wenigen wahren Sachen, die der Teufel je gesagt hat. Alles was der Mensch hat, gibt er hin für sein Leben. So, also, strecke deine Hand aus, taste sein Gebein, seine Knochen, sein Fleisch an, so wird er dir sicher ins Angesicht absagen. Also Satan sagt, okay, lass ihn mal richtig krank werden, lass ihn mal richtig dahin schimmeln. Und dann wird er sagen, so nein, Gott, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Da sprach der Herr zum Satan, Vers 6, siehe, er ist in deiner Hand, nur schone sein Leben. Also du kannst ihn quälen, mach was du willst, aber sterben darf er nicht. Okay. So, der Teufel geht, da ging der Satan vom Angesicht des Herrn weg und er plagte Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle bis zum Scheitel, so dass Hiob eine Scherbe nahm, um sich damit zu kratzen, während er mitten in der Asche saß. Da sprach seine Frau zu ihm, hältst du immer noch fest an deiner Tadellosigkeit? Sage dich los von Gott und stirb. Er aber sprach zu ihr, du redest so, wie eine dumme Frau redet. Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir da das Böse nicht auch annehmen? Bei alledem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. So, und dann kommen diese ganzen Freunde von Hiob und machen ihm Vorwürfe und sagen ihm, und die Freunde haben eine Theologie, die gar nicht so schlecht ist, die für 90% aller Leute auch zutrifft, nur eben im Hiobsfall nicht, und nie immer, ja, und all unsere Lehren, die wir haben, die treffen nie immer zu, und Menschen sind alle Einzelstücke, kein Mensch ist so wie der andere, deswegen können wir nie irgendwie schon mit einer Formel oder irgendeinem fertigen Rezept zu irgendeinem Mensch gehen, weil jeder Mensch anders ist und ohne den Heiligen Geist habt ihr überhaupt keine Chance, irgendeinem Menschen zu helfen. Vergesst bitte alle eure Formeln, alle eure Theologien, schmeißt das doch bitte alles weg, sonst werdet ihr so enden wie Hiobs Freunde. Die kommen zu ihm und sagen, Mann, Hiob, das ist doch ganz klar. Wenn du Gutes tust, kriegst du Segen und wenn du Böses tust, kommt der Fluch. Und was ist das bei dir? Fluch, Gericht, Strafe, also hast du Böses getan. So, und das ist in 90% der Fällen so. Ja, es ist wirklich so. Und hier war es aber nicht so. Ja. Aber die Freunde haben ihm halt Vorwürfe gemacht und je mehr Hiob darauf bestand, ja, ich habe aber diesmal wirklich nichts getan, umso mehr sind sie böse geworden auf ihn und haben gesagt, du spinnst. So, und warum passiert das alles? Warum lässt Gott das alles zu? Dann es reicht ja nicht aus, dass Hiob krank ist und auch noch Geschwüre hat am ganzen Leib. Da kommen auch noch Freunde und anstatt, dass sie ihn trösten, belästigen die ihn auch noch und machen ihm auch noch Vorwürfe. Ja? Paul hat erst gesagt, der Herr macht keine Vorwürfe, das steht in Jakobus 1. Das ist dieser Vers mit der Weisheit. Wer Weisheit mangelt, der bitte Gott, der jedermann gerne gibt und niemandem etwas vorwirft. Niemandem etwas schilt oder irgendwie so steht. Was Komisches in der Luther-Übersetzung, das steht, vorwirft. Gott macht keine Vorwürfe. Das steht tatsächlich in der Bibel so. Aber warum passiert Hiob das Ganze? Ja. Wenn wir das aus Hiobs Perspektive so sehen, verstehen wir das nicht und finden das, wenn wir aus der Perspektive eines normalen Menschen, ist das total doof. Und was ist das denn für ein Gott, der mit mir da im Himmel Wetten abschließt? Ja, und ich muss dann leiden. Das klingt so mit so einem humanistischen Weltbild, klingt das total schrecklich. Aber Gott hat, ihr müsst das mal, wenn wir das aus einer anderen Perspektive sehen, da kommt der Satan und Satan war das schönste und krasseste Wesen, was Gott je erschaffen hat. Das war das klügste Wesen. Wir lesen in Hesekiel oder Jesaja einen von diesen Kapiteln, Hesekiel 28 oder Jesaja 14 steht das, dass er mit aller Weisheit Gottes erfüllt war. Oder vollkommen vollkommen in seinen Wegen war, dem fehlte nichts. Satan war wirklich das Wesen, das durch und durch perfekt war. Luzifer, der Engel des Lichts, so hieß er früher. Ja? Und das war ein Wesen, von dem Gott selber sagt, du bist klüger als alle Geschöpfe. Du bist stärker als alle Geschöpfe. Siehst besser aus als alle Geschöpfe. Und es ist interessant, ne, dass Perfektsein schützt uns nicht davor, dass wir schlimm werden. Dass Satan perfekt war und unendlich klug war, hat ihn in keinster Weise davor bewahrt, zum Teufel zu werden. So, wenn wir immer noch diesen Drang haben, der Beste, der Schönste, der Tollste zu werden und all unsere Schwachheiten, all unsere Fehler endlich mal loszuwerden, das bewahrt euch immer noch nicht. Ja? Der Teufel war perfekt, er hat die Gegenwart Gottes verlassen, er hat sich trotzdem gegen Gott erhoben. Das ist keine Versicherung. Ja? Im Gegenteil, die Bibel sagt sogar, weil er so perfekt war, weil er in sich überhaupt keine Schwachheit, nichts, keine Torheit, nichts gefunden hat, deswegen ist hat sein Herz sich überhoben. So, wenn ihr jeden Tag zu Gott betet, oh Gott, mach mich doch bitte perfekt, mach mich doch bitte perfekt, und dann denkt ihr, oh, dann werde ich endlich Gott nachfolgen, so, nö, dann wird sich wahrscheinlich euer Herz erheben, ihr werdet euch für ganz toll halten, ihr werdet alle anderen Menschen richten, die nicht so perfekt sind wie ihr, ne? Ihr werdet wahrscheinlich mit so einer komischen Theologie rumlaufen, ihr müsst nur lang genug beten und fasten, dass ihr Gott euch perfekt macht, und dann macht Gott euch perfekt, dann seid ihr auch alle so toll wie ich, und ihr seid wirklich, ne, genauso toll wie Hubs Freunde. Oder ihr, ne, das Perfektsein hat das schönste und klügste Wesen nicht daran gehindert, zum Teufel zu werden. So, das ist nicht der Weg. Das ist nicht der Weg. Immer schöner und besser und toller zu sein, ist nicht der Weg. Ja? Der Teufel ist das beste Beispiel dafür. Und Stolz ist in der Lage, einen perfekten Menschen zum Teufel zu machen. Ja? Stolz ist in der Lage, einen perfekten Menschen oder ein perfektes, vollkommenes Wesen, ziemlich klug, klüger als alle, zum Teufel zu machen. Das ist, was mit dem Teufel passiert ist. So, und dieses mächtigste, schönste und klügste Wesen kommt zu Gott. Und Satan war mittlerweile so verblendet, die Bibel sagt, er ist so verblendet, dass er sich über Gott erhoben hat und selber sein wollte wie Gott. Und er hat wahrscheinlich gedacht, er ist auch toller als Gott, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wusste er, dass er Gott um Erlaubnis bitten musste. Vielleicht fand er sich auch so toll, dass er dachte, ich habe es mit diesem Trick geschafft, Gott dazu zu kriegen, ne, Hiob zu bestrafen. Keine Ahnung, ist nur Spekulation. Aber dieses schönste, größte und klügste geschaffene Wesen kommt zu Gott und sagt, dieser Wurm da, ich meine, der steckt in einem Körper aus Fleisch, der verschimmelt irgendwann, der lebt nur 120 Jahre oder 300 oder 200 oder 80 oder 70, je nachdem wann. Der ist total begrenzt. Der hat so ein paar Millionen, Billionen graue Zellen. Ich habe viel mehr. Der ist gefangen in Materie, in seinem Körper, sein Geist. Das ist total der Wurm. Ja? Wir Menschen sind total die Würmer für diese Wesen, für diese Söhne Gottes, für diese Engel oder den Teufel. Wir sind überhaupt kein Vergleich. Das ist so, wie wenn ihr mit einer Ameise etwas anfangen würdet. So, ja. Und jetzt kommt, und es gibt sogar, interessanterweise gibt es sogar Stellen, wo Gott uns Würmer nennt. Greg hat ja ein paar Mal darüber gepredigt. Ne? Naja, auf jeden Fall kommt das größte, schönste und klügste Wesen und sagt, den Wurm mache ich fertig. Und zwar nicht in dem Sinn, dass ich ihn einfach töte, sondern dass ich seinen Geist breche. Dass ich diese Haltung, die da drin ist, diese Herzenshaltung in Hiob, ich werde die brechen. Und er wird auf dich fluchen, Gott. Ja, und dann sagt Gott, probier's aus. Und das klügste und mächtigste geschaffene Wesen probiert es aus. Und wie endet die Geschichte? Die Geschichte endet damit, dass der Teufel, das größte und schönste geschaffene Wesen, von einem kleinen Wurm besiegt wird. Hiob wusste das nicht, dass er den Teufel besiegt hat. Ja? Gott sagt es ihm auch nicht. Aber der Teufel sagt, ich mach den fertig. Er wird dir absagen. Er wird dir ins Angesicht fluchen. Hat er nicht getan. Und der Teufel probiert und wendet mit all seiner Macht und all seine Künste auf, und er kriegt Hiob nicht gebrochen. Er kriegt Hiob nicht gebrochen. Und das ist die Weisheit Gottes. Dass so ein schwacher Wurm wie Hiob dem Teufel, diesem unsichtbaren Wesen, den Mächten und Fürstentümern in den himmlischen Regionen, die mannigfaltige Weisheit Gottes demonstriert. In seinem ganzen Leiden und in dem ganzen Elend, in dem er steckt, Und er hat selber keine Ahnung davon. Aber in dem, wie er Tag für Tag und Stunde für Stunde sich da quält mit seiner Krankheit, triumphiert er und besiegt dem und verpasst dem Teufel eine gewaltige Niederlage. Hiob weiß es nicht, ja. Er muss es vielleicht auch nicht wissen. Ich bin mir sicher, Gott hat es ihm später irgendwann mal gesagt, spätestens als er bei Gott war. Wer weiß, ja. Bis dahin wird er es vielleicht selber verstanden haben. Aber das war eine der größten und peinlichsten Niederlagen, die der Teufel in seiner Geschichte bekommen hat. Eine der peinlichsten Geschichten, die der Teufel in seiner Geschichte bekommen hat. Und er lebt ziemlich lange. Aber ich bin mir sicher, der Teufel wird nicht sehr glücklich sein, wenn wir ihn an Hiob erinnern. Und ich bin mir sicher, in all seiner Klugheit und Intelligenz, die der Teufel hatte, und in all seiner Listigkeit, war er sich überzeugt, ich kriege ihn. Ich kriege ihn gebrochen. Ich kriege diesen Wurm gebrochen. Erstmal die ganzen Segnungen weg und all das so, ne, dass diese normalen Theologien, gehorche Gott und er segnet dich, dass das alles nicht mehr funktioniert. Und das steht ja auch im Wort Gottes. Ne? Könnt ihr ja mal lesen. Fünf Bücher Mose, steht genug davon. Das ist gar nicht so falsch. Aber erstmal das alles weg, damit die normalen Theologien und die normalen Lehren, die man so lernt, dass die alle nicht mehr funktionieren. Und dann habe ich ihn. Hat nicht funktioniert. Okay, nächstes Level. Qual und Krankheit und Folter. Okay, funktioniert auch nicht. Nächstes Level, da kommen noch Leute, die ihn fertig machen und seine eigene Frau. Ja, hat auch nicht funktioniert. Hat alles nicht funktioniert. So, Gott demonstriert seine Weisheit. Ja, Hiob ist eine Demonstration. In seiner ganzen Schwachheit und in seinem Leid demonstriert er dem Teufel die Weisheit Gottes. Dafür sind wir geschaffen. Ja, da haben wir aber keinen Bock drauf. Ja, wir würden lieber so nach Hiob 1, Vers 1 Schluss machen. Ne? Ja, und nach Hiob 1, Vers 2 und 3. Hiob wurden 7 Söhne, 3 Töchter geboren und an Herden besaß er 7000 Schafe, 3000 Kamele, 5 Jochrinder, 5000 Esel. In seiner Dienerschaft war sehr groß, sodass der Mann größer war als alle Söhne des Ostens. Punkt. Okay, Gott, Buch Hiob ist hier zu Ende. Ne? Schön. Also wir versuchen alle untadelig und rechtschaffen zu sein, das Böse zu meiden und Gott zu fürchten. Ne? Wir bekehren uns alle, tun dann ein bisschen Buße und so und dann werden wir immer heiliger. Und dann kriegen wir auch 7000 Schafe oder Autos oder was weiß ich, was immer. Oder Hektar Land oder so. Ne? Und werden der größte Mann in unserer Gegend. Das wäre doch mal cool. Ne? So, ja, kann ich verstehen. Aber das ist nicht, wofür uns Gott uns geschaffen hat. Das ist nicht, wofür Gott. Gott hat durch Jesus Christus alles geschaffen, damit jetzt. Jetzt heißt schon seit 2000 Jahren ungefähr, als Paulus das damals geschrieben hat zu den Ephesern. Damit seit damals und jetzt noch viel mehr und morgen noch viel mehr und je näher die Wiederkunft Jesu rückt, noch viel mehr. Damit wir jetzt demonstrieren, dass es hier auf der Erde ein Volk gibt und eine Gemeinde, oder die sich Gemeinde nennt, der Leib Christi nennt, die der Teufel, die in aller Schwachheit und Unvollkommenheit ein Gefäß sind für Gott, sodass Gott in ihnen lebt, dass der allmächtige Gott mit seiner ganzen Auferstehungskraft in ihnen lebt. Und trotz all dem Leid, was ihnen angetan wird von Menschen, die sich vom Teufel gebrauchen lassen, dass sie nicht gebrochen werden. Bei Johannes der Täufer ist genau das Gleiche wie bei Hiob. Johannes der Täufer hatte einen gewaltigen Dienst, hat tausende Leute getauft, tausende Leute sind ihm nachgelaufen, haben ihm predigen gehört, haben ihn bewundert, haben sogar gedacht, er ist der Messias. Aber irgendwann war sein öffentlicher Dienst zu Ende. So, bis dahin war das Leben Johannes sehr cool. Wir würden auch alle gerne, wenn wir, jeder, der Gott nachfolgen will und für den Dienst so öffentlichen Dienst berufen ist, wird das vielleicht ganz cool finden, ne? Wenn wir so vor 1000 Leuten predigen könnten oder tausende von Leuten, 10.000 Leuten taufen würden und sie würden durch uns zu Jesus kommen, wäre cool, ja. Aber dann landet Johannes der Täufer auf einmal im Knast. Und das Komische dabei war, Jesus wusste ganz genau, dass er im Knast ist. Und es wäre Jesus ein leichtes gewesen, ihn da aus dem Knast rauszuholen, hat er aber nicht gemacht. Und Johannes, was noch dümmer war in der ganzen Sache, Johannes hatte keine Ahnung, warum er da im Knast sitzt. Genauso wie Hiob keine Ahnung hatte, warum ihm das alles passiert. Und auf einmal, und Johannes kam sogar Zweifel an seiner ganzen Situation und sagt so, was soll das Ganze? Und dann schickt er seine Jünger zu Jesus und sagt, bist du wirklich der da kommt? So ist habe ich mich nicht geirrt? War nicht mein ganzer Dienst umsonst? Ich meine, jetzt verrecke ich hier in dem Loch und ein bisschen später wurde er geköpft und der war nicht mehr der große Held, wie vielleicht früher, ne? Und Johannes hat gezweifelt, aber in seinem Leiden da im Gefängnis hat er den Mächten und den dämonischen Mächten und Gewalten demonstriert, ihr könnt, ihr kriegt uns nicht. Ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ihr könnt unser Herz für Jesus, ihr könnt das nicht brechen. Das geht nicht. Johannes hat bis zum Ende durchgehalten. Klar hat er Zweifel gehabt und es ging ihm auch nicht gut, ja. Aber da im Knast war er wahrscheinlich die größte Demonstration für die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt. Und das war kein Dienst für Menschen oder so. Den Menschen hat es nichts mehr genützt, dass er da im Knast war. Für die Menschen hat er mehr Frucht gebracht, ja, als er vorher rumgelaufen ist. Aber Gott hat alles geschaffen, damit jetzt durch die Gemeinde den Mächten und Gewalten in der Himmelswelt die mannigfaltige Weisheit Gottes demonstriert wird. Und Hiob und Johannes sind schon nicht schlecht, ja. Und Hiob, ich vermute, Hiob wird der Teufel nie vergessen und nie wirklich verdaut haben, diese Geschichte. Aber es gibt ja noch eine größere Niederlage, die der Teufel bekommen hat. Ja? Es gab ja einen Menschen, der war noch besser als Hiob, Jesus selber. Und Jesus kam auf die Erde und hat seine ganze Herrlichkeit, seinen ganzen himmlischen Körper aufgegeben, den er hatte, wie auch immer der aussah. Und ist ein kleines Kind geworden, das nicht lesen und nicht schreiben konnte und in die Windeln gemacht hat und sich die auch nicht selber putzen konnte. So, ja, das muss man sich erstmal auch so vorstellen, dass Gott sich helfen lassen muss beim Popo sauber machen. Das ist eine ziemliche Demütigung, ne? Wenn du Gott bist. Stellt euch vor, ihr würdet jetzt nochmal geboren werden und ihr vielleicht, keine Ahnung, ihr seid so ein kleines Baby, das schreit und, ne? Naja. Und er wird auch nicht irgendwie in einem Palast geboren oder unter reichen Umständen, sondern so ziemlich arm in einem Stall. Und er wächst dann auf als so ein ganz normaler Handwerker, ja, nicht besonders gebildet. Und 30 Jahre ist er da bei seinem Papa und ich meine, so ein kleines Kind, selbst wenn Gott in dem kleinen Kind steckt, und selbst wenn es Gott, so ein kleines Kind, wenn Gott sich entscheidet, ich werde in so einem kleinen Kind auf die Welt kommen, dann muss Gott sich auch den biologischen Gegebenheiten des Heranwachsens unterwerfen. Das heißt, dieser Jesus, der kleine Baby Jesus, hat wahrscheinlich gar nicht gecheckt, dass er Jesus ist. Weil sein Gehirn musste erst heranwachsen. Und sein ganzes Bewusstsein und so. Und ich weiß nicht wann, aber irgendwann, als er 12 war, war ihm das schon klar. Aber irgendwann von 0 bis 12 Jahre muss es ihm gedämmert haben. Oh, ich bin ja der Sohn Gottes. Ja? Das ist eine ziemliche Demütigung. Ja? Jesus hat das, ich meine, ne, in Philipperbrief lesen wir, ihr könnt das mal aufschlagen, dass Jesus wirklich alles aufgegeben hat. Ja, hat er wirklich, so. Jesus hatte nicht irgendwo diesen Cheat, ne, oder diesen Joker, die Trumpfkarte in der Hinterhand, eigentlich bin ich ja der Sohn Gottes, aber wenn ich will, mache ich alle fertig. So, ne? Dreimal dürft ihr raten, warum der Teufel versucht hat, die ganze Zeit zu killen, als er ein Baby war. Philipper 2, ne? Ja, 2 Vers 6. Der also der Gestalt Gottes war es nicht, wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an, wurde wie die Menschen. Ne? Er wurde, das habe ich, bis dahin sind wir jetzt gekommen, das habe ich gerade geschildert, so. Er ist wirklich als Mensch und er war auch wirklich ein echter Mensch, ja. Und irgendwann dämmert ihm, boah, ich, als er 12 war, wird ihm so langsam klar, ey, ich gehöre ja hier in das Haus meines Vaters. Ich bin ja nicht wirklich von dieser Welt. Ich stecke nur in so einem Körper. Und in seiner äußeren Erscheinung wurde er als ein Mensch erfunden, erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. So, es wurde ja immer schlimmer. Ne? Jesus hat sich noch mehr erniedrigt. In der Bibel, im Alten Testament steht, wer am Kreuz hängt, ist verflucht. Und glaubt mir, das wussten die Juden, als sie gesehen haben, wie Jesus da am Kreuz hing. Und die haben das wahrscheinlich geglaubt. Der Typ ist verflucht von Gott. Genauso wie Hiobs Freunde gedacht haben, Hiob ist verflucht von Gott. Ja. Das Wort Gottes sagt es doch selber. Das Wort Gottes sagt doch, wer Gott gehorsam ist, ne? 5. Mose 28, wird Segen erben. Wer Gott ungehorsam ist, kriegt eins auf die Mütze. So hier, ne? Jesus hat sich von seinen Geschöpfen umbringen lassen. Ja, und das war wahrscheinlich eine noch größere Erniedrigung als Hiob und Johannes. Nein, das war es, als Hiob und Johannes sie erlitten haben. Das war ein noch größeres Leid. Und dann steht in Vers 9, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, über alle Namen ist. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. So, das ist die schlimmste Niederlage, die der Teufel je gekriegt hat. Warum? Weil da ein Wesen die Weisheit Gottes demonstriert hat. Ja, das hat, Jesus hing dort am Kreuz. Er war total unschuldig, wie Hiob auch, wie Johannes der Täufer auch. Und alle sagen so, wenn du so ein Gottes bist, steig doch herab, komm hier, zeig doch mal, demonstrier doch mal Stärke. Und wofür entscheidet Jesus? Er entscheidet sich für Schwäche. Er entscheidet sich freiwillig für Schwachheit. Und ich meine, hey, der Sohn Gottes, ne, hat Schwachheit echt nicht nötig. Aber wenn selbst der Sohn Gottes sich für Schwachheit entscheidet und Dinge tut, die Menschen dumm finden, ne, warum ist das denn so, dass wir so anders ticken? Paulus schreibt hier in Vers 5, bevor er das alles aufzählt, sagt, ihr sollt genauso drauf sein wie Jesus. Ihr sollt genauso ticken, genauso gesinnt sein. Ihr sollt auch das Schwache lieben. Ihr sollt das lieben. Ihr sollt das Törichte nicht verachten. Ihr sollt euch freuen in eurer Schwachheit oder in eurem Leid. Ja. Und jedes Mal, wenn so etwas passiert, wie bei Hiob, wie bei Johannes, ja, wenn es tatsächlich hier Menschen oder sogar eine ganze Gemeinde gibt, die das demonstriert, den Mächten und Gewalten, die drehen total durch. Die ticken total aus. Ja, und das ist für die so peinlich, dass es da so schwache Würmer gibt, gegen die sie nichts ausrichten können. Die sie mit all ihrer, ja, der Teufel hat wahrscheinlich eine richtige Ohnmacht verspürt gegenüber Hiob. Er hat alles probiert, er hat sich ausgetobt, es ging nicht. Gegen Jesus hat er all seine Wut und all seinen Zorn losgelassen. Es hat ihm die größte Niederlage eingebracht. Und jedes Mal, wenn wir in dieser Gesinnung, in dieser Einstellung, in dieser Herzenshaltung leben, in unserem Alltag, wird genau das Gleiche passieren. Jedes Mal, wenn wir uns erniedrigen, wird so eine Kraft freigesetzt, dass die Mächte und Gewalten einen richtigen Tritt in den Hintern bekommen. Dass die richtig eine Niederlage erleiden. Ja. Aber jedes Mal, wo wir uns selbst verteidigen, jedes Mal, wo wir dann versuchen, besser dazustehen, jedes Mal, wo wir versuchen, stark zu sein, wo wir versuchen, unsere Fehler, unsere Schwachheiten alle so unter den Teppich zu kehren, da wird der Teufel letzten Endes gewinnen. Ja, weil das ist seine Herzenshaltung, das ist seine Gesinnung. Immer besser werden, immer stärker werden. Ja, ich will meinen Thron über alle Wolken haben. Ich will auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden sitzen. Ich will Gott gleich sein. Ich will über allen Sternen sein. Das sind alles Herzenshaltungen, die da in diesen Bibelversen aufgezählt werden, die der Teufel hat. die im Grunde eins sagen, ich werde besser sein, ich werde stärker. Der Teufel verachtet Schwachheit, der Teufel hasst Schwachheit, der Teufel hasst Fehler machen. Ja. Jeder Mensch, der euch, wenn ihr einen Fehler gemacht habt und der euch dann hat spüren lassen, dass ihr keine Fehler mehr macht oder dass Fehler machen richtig schlecht ist, der euch dann so beschämt hat werden lassen. Ihr macht einen Fehler und dann kommt jemand und stellt euch noch so richtig bloß. Jeder, der so etwas, und das fühlt sich nicht gut an, jeder, der so etwas macht, hat genau in Übereinstimmung mit dem Satan gehandelt. Das ist seine Herzenshaltung. Das ist, wie er drauf ist. Ja? Und jeder, der einen anderen schützt oder in Schutz nimmt, wenn er einen Fehler macht, jeder, der da auf das Schwache besonders Rücksicht nimmt, wer das Schwache annimmt, der handelt in Übereinstimmung mit dem Herzen Jesu. Ja, das müssen wir wissen. Und wir sind dafür geschaffen, die Weisheit Gottes, und die Weisheit Gottes ist Schwachheit, Torheit, das, was nicht ist. Ja. Jeder, der die Weisheit Gottes, wir sind dafür geschaffen, diese Weisheit zu demonstrieren. Ihr seid dazu geschaffen, ob ihr wollt oder nicht. Ihr könnt euch dem verweigern, klar. Kein Problem. Ihr könnt euch auch dem verweigern, in den Himmel kommt, auch kein Problem. Ja. Aber jeder ist dafür geschaffen, diese Weisheit zu demonstrieren. Und der Teufel hat genug Leute auf diesem Planeten, die er nach Belieben manipulieren kann. In Epheser 2, Vers 10 steht, dass jeder Mensch einen Geist hat. Jeder nicht wiedergeborene Christ hat einen Geist der Rebellion in sich. Epheser 2 steht das, in den ersten 2-3 Versen. Und da steht auch, okay, wir lesen das mal. Ja. Epheser 2, Vers 1, auch ihr, die ihr tot wart durch Übertretung und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, das ist der Teufel, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, in allen Söhnen des Ungehorsams, alle, die Gott ungehorsam sind, da wirkt dieser Geist, da wirkt dieser Dämon, der hat irgendwie Macht auf die und er sagt gleich auch warum. Ja. Unter ihnen führten auch wir alle eins, Paulus sagt, auch ich selber war unter dem Einfluss dieses Geistes. Unter ihnen führten auch wir alle eins unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und den Willen der Gedanken taten. Den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. So diese Geister, diese Dämonen, die beeinflussen uns durch die Begierden, durch Gedanken, indem wir den Willen der Gedanken, Begierden des Fleisches und der Gedankentaten. Ja? Wir führten alle eins unser Leben in den Begierden. Das ist die Art und Weise, wie der Teufel Macht über uns kommt, durch unsere Begierden, durch unsere Lüste. Steht in Jakobus, steht in Petrus, steht überall in der Bibel, im Neuen Testament. Ja? Könnt ihr selber raussuchen, wenn ihr mir nicht glaubt. So, durch alle unsere Begierden und Lüste, die wir haben, das ist wie so ein Faden an so einer Marionette, wo der Teufel ziehen kann und dann müssen wir, ob wir wollen oder nicht. Das ist das Gesetz der Sünde, was in Römer 6 und 7 und 8 beschrieben wird. Ja? Durch diese Begierden, durch das Fleisch, haben die Dämonen einen Zugriff auf uns und können uns manipulieren und können die Knöpfchen bei uns drücken, damit wir nach ihrer Pfeife tanzen. So, je nachdem, wie voll du von Begierden des Fleisches bist, je mehr du davon hast, umso besser kann der Teufel dich gebrauchen. Und es ist ihm auch egal, wenn du schon ein Christ bist. Wenn du ein Christ bist und du bist immer noch voll Begierden des Fleisches, du bist ein Werkzeug für den Teufel. Ja? Sogar Petrus war einmal ein Werkzeug für den Teufel, wo Jesus zur Seite nimmt und sagt, das widerfahre dir nur nicht. Geh bitte nicht ans Kreuz, Jesus. Leiden ist total uncool, Jesus. Ne? Finden wir auch, oder? Wir wollen ja auch, dass Hiob nach den ersten 3 Versen aufhört. Ja, Petrus war genauso drauf. Und er sagt, Jesus, das widerfahre dir nicht. Und wie reagiert Jesus? Er guckt Petrus an und sagt, Satan, hau ab. Was? Petrus war nicht Satan. Aber Satan hat gerade den Mund von Petrus benutzt, weil da so eine Begierde in Petrus war, die zum Beispiel mit Leid gar nicht klarkam. Und das konnte der Teufel benutzen. Und der Teufel konnte Petrus Mund benutzen, um Jesus zu versuchen. Petrus wusste das nicht so ganz. Ja? Aber Jesus hat es ihm ziemlich deutlich gemacht, dass gerade der Satan durch ihn gesprochen hat. Und Jesus sagt, dann noch weiter zum Teufel. Du denkst nicht, was Göttliches, sondern was Dämonisches. Das steht da nicht. Da steht tatsächlich, du denkst nicht, was Göttliches, sondern was menschlich ist. Oh, der Teufel denkt menschlich, sagt Jesus. Denken wir besser nicht menschlich. Ja, also es gibt eine Menge Leute, jeder, der Begierden hat, in Timotheus steht zum Beispiel so ein Vers, dass der Teufel die Menschen, die in ihren Begierden des Fleisches sind, zu seinem Willen benutzen kann. Jeder, der voller Begierden ist, der ist ein Werkzeug für den Teufel. Den kann der Teufel gebrauchen, wenn er möchte. Und sehr oft möchte er. So, und wenn wir heilig leben wollen, dann wird der, oder wenn wir sagen wollen, okay, ich will jetzt aufhören, ich will jetzt wirklich anfangen, mit Jesus zu leben, dann wird der Teufel ein paar Leute in unserer Umgebung, die er gut gebrauchen kann, wo er viel Einfluss hat durch Begierden, die wird er dann anstacheln, dass sie uns gefälligst beeinflussen. Und dann kommt, vielleicht ist das Mama, Papa, vielleicht ist das Schwiegermama, Schwiegeroma und vielleicht sind das unsere Freunde aus der Schule oder so. Und diese Leute werden wahrscheinlich nur das Beste für uns wollen und keine Ahnung haben, dass sie gerade vom Teufel manipuliert werden. Das ist ganz normal. Ja. Es gibt eine Stelle in der Bibel, da werden 400 Leute vom Teufel manipuliert und durch einen Lügengeist spricht aus ihrem Mund. Und alle 400 haben gedacht, es war der Heilige Geist. So. Wer hier öfter ist, weiß, welche Stelle ich meine. Das ist im Alten Testament. Mit dem Propheten Micha. Naja, und das kann uns passieren, ne? So, und der Teufel wird dann alle Leute, auf die er genügend Einfluss hat, anstacheln, uns von dieser Entscheidung irgendwie abzubringen. So, und wenn wir das dann tatsächlich ernst meinen mit Jesus, wenn wir dann anfangen, unser Leben in Ordnung zu bringen, wenn wir dann zu den Leuten gehen und uns entschuldigen und wir fangen an, uns zu demütigen und wir ändern uns, dann wird der Teufel noch mehr Leute in unserem Umkreis die Knöpfchen drücken, damit sie anfangen, uns irgendwie in Probleme zu bringen oder uns irgendwie beeinflussen. Ja, wir laufen, das wird ihm nicht gefallen und der macht keinen Urlaub, der Teufel. So, ja, wenn du ein Dämon bist, kriegst du keinen Urlaub. Du musst. Und so hat der Teufel viele Leute, zum Beispiel solche wie Hiobs Freunde, ja, die er benutzen wird, um sie zu uns zu schicken. Aber wir letzten Endes zählt wirklich eine Sache. So, ja. Sind wir bereit, bis zum Ende durchzuhalten? Wollen wir das? So, oder steigen wir aus? Ich meine, klar, wenn so die Frage stellt, natürlich will jeder das. So, ja. Und die Wahrheit ist auch, dass wir das nicht schaffen. So, und Gott lässt ja, Petrus schreibt, danke, dass Gott uns nicht über unsere Maßen versuchen wird. Das heißt, Gott testet uns. Von Zeit zu Zeit lässt Gott uns in so eine extreme Situation reingeraten. Meistens muss Gott das gar nicht arrangieren, weil durch unser Eigenverschulden geraten wir da, stolpern wir da selber rein, von einer in die nächste. Und dann, was kommt dann aus unserem Herzen raus? Oh Gott, was soll das alles? Du bist schuld. Okay. Okay. Diese Person ist noch nicht so weit, dass sie meine Weisheit den Mächten und Gewalten demonstrieren kann. Was kommt aus uns raus? So, oh, jetzt habe ich schon wieder einen Fehler. Oh, ich will keine Fehler machen. Oh Mann, immer mache ich Fehler. So, okay, du bist auch noch nicht so weit. Ja. Oder da gibt es einen, der ist ganz fromm. Der ist besonders, hat besonders viele religiöse Geister. Und der sitzt und der möchte die ganze Welt für Jesus gewinnen. Und der möchte einen ganz großen Dienst haben. Und ein besonders gesalbt sein. Ja. Aber hinter all dem steckt doch nur diese Motivation, der Stärkste und der Beste zu sein. Natürlich in einem sehr religiösen und sehr frommen Verkleidung. Ja. Aber Gott sieht das. Okay, der ist auch noch nicht so weit. Ja. Und dann sind all diese Christen da, die Gott wirklich eigentlich ernst nehmen wollen und folgen wollen. Aber leiden? Nö. Leiden geht gar nicht, Gott. Ne? Segen, ja, aber leiden, das geht nicht. Okay. Ja. Als der König Nebukadnezar die drei Männer in den Feuerofen schmeißen will und gerade dabei ist, das zu tun, da sagen diese drei Männer, okay, du kannst uns jetzt da reinschmeißen. Es kann sein, dass unser Gott uns errettet, aber selbst wenn er das nicht tut, kannst du das vergessen, dass wir vor dass wir dich auch nur ein bisschen anbeten oder vor deinem Bild niederfallen. Ja? Und das ist genau die Einstellung. Wenn Gott es aus euch so einen Menschen machen kann, der diese Einstellung hat, dann hat er jemanden gefunden, der sein Ziel wirklich erfüllen kann. Dann seid ihr bereit, die Weisheit, den Mächten und Gewalten zu demonstrieren. Diese drei Männer haben gesagt, okay, es kann sein, dass unser Gott uns errettet, aber wenn er das nicht tut, wenn wir da drin verrecken, egal, du hast verloren. Nebukadnezar checkt das vielleicht nicht, aber der Teufel, der hinter Nebukadnezar stand und von dem Nebukadnezar nur eine Marionette war, der hat verloren. Teufel, du kriegst uns nicht. Du kannst das Herz, diese Gesinnung in uns, du kannst sie nicht brechen. Du kriegst es nicht. Du schaffst das nicht. Selbst wenn Gott uns nicht errettet, werden wir nicht vor dir niederfallen. Ja? So, und das sind Menschen und das ist das Ziel, eins der Ziele, für die Gott die Gemeinde geschaffen hat. Damit er eine Gruppe von Menschen mit dieser Einstellung, mit dieser Herzenshaltung hat, ja, die vor Leiden nicht zurückschrecken. Jesus sagt, es wird eine Zeit kommen, die ist so schlimm, da wird es auf dieser Welt so schlimm sein, wie es noch nie zuvor war. Okay, das ist schon mal heftig, ja. Und er sagt, wenn diese Zeit nicht verkürzt werden würde, auf 7 Jahre oder auf 3,5 Jahre, dann würde kein Mensch es überleben. So, wie wollen wir in dieser Zeit als Gemeinde ein Licht sein für Gott und seine Weisheit demonstrieren in so einer Zeit? Wenn wir nicht bereit sind oder wenn wir vor Leiden zurückschrecken. Ja. Wenn wir nicht so eine Haltung haben wie Hiob oder wie diese drei Männer im Feuerofen oder wie Jesus. Ja. Da haben wir keine Chance. Okay. Jesus, ich danke dir für deine Weisheit, dass du das Schwache und das Törichte auswählst. Und das Interessante an dieser ganzen Sache und an deinem Plan ist, dass keiner von vornherein disqualifiziert ist. Jeder ist irgendwo schwach und irgendwo töricht und irgendwo nicht so toll. Jeder von uns erfüllt diese Kriterien irgendwo. Mancher mehr, mancher weniger, aber keiner von uns ist perfekt. Und jeder erfüllt diese Kriterien. Wir alle passen, sind qualifiziert für deinen Plan. Und ich danke dir dafür, Jesus, dass dein Plan nicht so ist wie der des Teufels. Und dass dein Plan nicht so ist, dass wir uns irgendwie abmühen und besser werden und verzweifeln daran, dass wir immer noch schwach sind. Sondern dein Plan ist tatsächlich, dass wir uns an unserer Schwachheit freuen, so wie Paulus das sagt. Weil wenn du uns in unserer Schwachheit benutzt, dann ist allen Leuten klar, das ist nicht normal, was da passiert. Das ist eine Person, in der wirklich Gott lebt. Weil wir wissen ja, wir kennen ja alle die Person, die kriegt sowas nie hin. Und vergib uns doch, Herr, wo wir in unserem Denken mit dem Teufel übereingestimmt haben. Wo wir Leiden verabscheut haben oder wo wir jegliche Form von Schwachheit, Fehler verabscheut haben. Vergib uns, wo wir hart waren. Vergib uns, wo wir besser sein wollten als andere oder wo wir es nicht ertragen konnten, dass andere besser waren. Vergib uns Neid und Eifersucht und alle diese Dinge, die in so einem Herzen wachsen, das von dieser dämonischen Haltung, die jede Form von Schwachheit hasst, durchzogen ist. Danke, Jesus, dass dein Blut für uns auch heute noch genauso da ist. Und danke, dass noch die Zeit ist, anzufangen und zu lernen, so gesinnt zu sein, wie Jesus es war oder wie auch Hiob es war. Jesus, wir bitten dich, mach uns bereit. Mach uns zu einer Gemeinde, mach uns zu Menschen, die imstande sind, deine Weisheit den unsichtbaren Mächten zu demonstrieren. die wie diese drei Männer im Feuerofen sagen können, aber du kriegst uns niemals. Die wie Hiob sagen können, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und am Ende wird er gewinnen. Die dem Teufel ins Angesicht sagen können, du hast keine Chance. Du wirst gegen einen Wurm wie mich verlieren, weil in diesem Wurm der allmächtige, auferstandene Gott wohnt und der Geist des allmächtigen, auferstandenen Gottes ist. Mach uns zu solchen Menschen. Amen.